Stell dir mal vor, du bist 85 Jahre alt.
Mhm.
Und vor einem ganzen Jahrzehnt, also wirklich 10 Jahre ist das her, hast du deine Heimat, deine Sicherheit und deine komplette Großfamilie hinter dir gelassen.
Einfach alles aufgegeben.
Genau. Und warum? Weil eine göttliche Stimme dir versprochen hat, dass du der Stammvater von unzähligen Nationen sein wirst. Du hast quasi alles auf diese eine Karte gesetzt.
Ja.
Und heute, 10 Jahre später, hast du absolut nichts vorzuweisen. Null Kinder. Deine Frau ist 75. Das ist nicht nur ein biologisches Ticken der Uhr, also diese Uhr ist längst zerschmettert auf dem Boden.
Absolut.
Was tust du an diesem Punkt? Wartest du da noch weiter auf ein Wunder, das jeden Tag irgendwie lächerlicher erscheint? Oder suchst du nach einem rechtlichen Schlupfloch, um das Ganze endlich mal selbst in die Hand zu nehmen?
Ich meine, die meisten von uns würden an diesem Punkt massiv in den Aktionismus verfallen.
Oh ja.
10 Jahre sind eine Ewigkeit, wenn man auf die Erfüllung von so einem extremen Versprechen wartet. Man hat ja sein komplettes Leben dafür umgekrempelt.
Ja, das ist psychologisch ein unerträglicher Zustand der Schwebe.
Genau.
Und exakt in diesen unerträglichen Zustand tauchen wir heute ein. Willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Erkundungstour. Wir knöpfen uns die Kapitel 16 und 17 der Genesis vor und stützen uns dabei auf die wirklich brillanten Analysen von Dr. Kenneth Matthews.
Eine sehr spannende Quelle.
Definitiv. Unsere Mission für heute. Wir wollen entpacken, was eigentlich passiert, wenn Menschen versuchen, göttliche Zusagen mit der Brechstange zu erzwingen. Es ist eine faszinierende Mischung aus, ja, toxischem Familiendrama, existenziellen Wüstenfluchten und einem Abkommen, das buchstäblich unter die Haut geht.
Und um die Wucht dieser Situation wirklich begreifen zu können, müssen wir uns zuerst mal die gesellschaftliche Realität im antiken Nahen Osten ansehen.
Okay, hol uns da mal ab.
Also, wir neigen ja heute dazu, Sarahs Kinderlosigkeit aus so einer modernen Perspektive als tragisches, persönliches Schicksal zu betrachten.
Mhm, was es ja auch ist, oder?
Schon, aber damals war es weitaus verheerender. Der Wert, der soziale Status und quasi die absolute Existenzberechtigung einer Frau in dieser streng patriarchalen Struktur hingen fast ausschließlich an ihrer Fähigkeit, einen männlichen Erben zu gebären.
Krass.
Kinderlosigkeit war damals gleichbedeutend mit einem göttlichen Fluch. Man war gesellschaftlich völlig bedeutungslos. Sarah stand also unter einem unvorstellbaren Druck, der sich über Jahrzehnte aufgebaut hatte.
Okay. Wow, das macht ihre Verzweiflungstat zumindest ein bisschen nachvollziehbarer. Denn sie macht Abraham da einen Vorschlag, der aus unserer Sicht heute unglaublich extrem wirkt.
Ja.
Sie sagt ihm, er soll ein Kind mit ihrer ägyptischen Magd, Hagar, zeugen. Als ich das in den Quellen gelesen habe, dachte ich sofort an so einen illegalen Software-Hack.
Wie meinst du das?
Naja, es ist, als würde das System dieses kritische Update nicht laden wollen, also bricht Sarah einfach in den Code ein und versucht, die Installation mit purer Gewalt zu erzwingen.
Ah, okay. Diese Analogie passt erstaunlich gut zu den historischen Mechanismen. Sarah erfindet hier nämlich nichts Neues.
Nicht.
Nein, sie nutzt einen existierenden Code, also ein kulturelles Schlupfloch ihrer Zeit. Wir wissen aus antiken Gesetzestexten, wie dem Codex Hammurabi zum Beispiel, dass Leihmutterschaft durch Sklavinnen eine völlig legale und absolut etablierte Praxis war.
Okay, also um das Überleben der Dynastie zu sichern.
Genau. Das Kind der Magd wurde dann juristisch als das Kind der Herrin adoptiert. Sarah wendet also im Grunde nur einen kulturellen Standard an. Das Problem, und darauf pocht Dr. Matthews in seiner Analyse wirklich stark, ist Folgendes. Nur weil etwas kulturell akzeptiert ist, macht es das noch nicht zum göttlichen Weg.
Richtig.
Es gab ja keinerlei Anweisung von oben, das Versprechen auf diese Weise irgendwie zu beschleunigen.
Ja, und beim Durcharbeiten der Texte ist mir da eine sprachliche Parallele aufgefallen, die mich wirklich umgehauen hat.
Lass hören.
In Kapitel 16 steht, dass Sarah ihre Magd Hagar nahm, also das Wort nahm, und sie ihrem Mann gab. Diese zwei Verben, das klingt für mich exakt wie so ein Echo aus dem Garten Eden. Hat Eva nicht auch die Frucht genommen und sie Adam gegeben?
Wow, ja, das ist ein ganz zentraler literarischer Schlüssel hier. Der Text zwingt den Leser förmlich dazu, diese Verbindung herzustellen.
Wahnsinn.
Es ist dieses immer wiederkehrende Motiv des menschlichen Misstrauens. Anstatt der göttlichen Zusage zu vertrauen, wird die Situation selbst in die Hand genommen. Und das Resultat ist, wie schon in Eden, immer ein tiefer Bruch.
Weil der Hack schief geht.
Genau. Sobald Hagar schwanger wird, kippt die gesamte soziale Architektur in diesem Zelt. Hagar hat nun das Einzige, was Sarah fehlt. Und sie beginnt, ihre Herrin herablassend zu behandeln. Die Machtverhältnisse drehen sich auf einen einzigen Schlag um.
Und Sarahs Reaktion ist echt bezeichnend. Sie hält Abraham die komplette Situation vor und macht ihn verantwortlich. So nach dem Motto, du bist schuld.
Ja, und Abraham. Der große Patriarch wäscht seine Hände einfach in Unschuld.
Unglaublich.
Er sagt quasi, deine Magd ist in deiner Hand, tu mit ihr, was du für richtig hältst. Er zieht sich völlig aus der Affäre, obwohl Hagar sein eigenes Kind unter dem Herzen trägt.
Das ist emotionale Feigheit in Reinkultur, würde ich sagen.
Absolut. Und er überlässt Hagar damit einem System der Misshandlung durch Sarah, das wirklich so brutal wird, dass Hagar schließlich flieht. Hinein in die lebensfeindliche Wüste.
Und dieser Moment der Flucht, der verlagert ja das Gewicht der gesamten Erzählung komplett. Wir verlassen dieses sichere, privilegierte Zentrum der Patriarchen und folgen einer entrechteten Sklavin in die völlige Isolation.
Richtig.
Eine schwangere Frau allein in der Wüste, das war doch damals im Grunde ein Todesurteil, oder?
Ohne Zweifel. Aber genau hier ändert sich der Fokus. An diesem absoluten Nullpunkt, weit draußen am Rand der Gesellschaft, greift Gott ein. Der Engel des Herrn findet sie an einer Wasserquelle.
Und hier wird es für mich wirklich interessant.
Warum?
Naja, warum unterbricht Gott seinen großen Masterplan mit Abraham, um einer geflohenen ägyptischen Magd zu erscheinen? Sie war ja streng genommen überhaupt nicht Teil dieses offiziellen Deals. Sie war nur das Resultat von diesem gescheiterten menschlichen Hack.
Ja, wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann offenbart das eine fundamentale Eigenschaft dieses Gottesbildes. Und das war in der Antike absolut revolutionär.
Inwiefern?
Götter waren in der damaligen Vorstellung eigentlich territoriale Machtgaranten. Die machten Deals mit Königen und Patriarchen. Dass sich das Göttliche jetzt einer namenlosen ausländischen Sklavin auf der Flucht zuwendet, das sprengt dieses Konzept völlig.
Ah, verstehe.
Gott dehnt hier seine Barmherzigkeit radikal auf die Marginalisierten aus. Der Engel gibt ihr ein Versprechen, das dem von Abraham in nichts nachsteht. Auch ihre Nachkommen werden unzählbar sein. Und sie soll das Kind Ismael nennen. Das bedeutet wörtlich übersetzt, Gott hört.
Gott hört. Nicht das Gebet von irgendeinem Priester im Tempel, sondern die Verzweiflung einer misshandelten Sklavin im Staub der Wüste. Das ist heftig.
Ja, das ist ein unglaubliches Statement.
Aber warte mal. Wenn wir uns die Prophezeiung über diesen Ismael genauer ansehen, das ist ja kein typischer, glattgebügelter Segen. Da wird vorausgesagt, er werde ein, und ich zitiere, wildes Esel von einem Mensch sein. Das klingt in unseren Ohren eher wie eine massive Beleidigung, oder?
Das stimmt. Aus der Perspektive eines sesshaften Bauern der Antike mag das vielleicht so klingen. Aber im Kontext der Wüste ist der wilde Seel das ultimative Symbol für ungezähmte Freiheit und Überlebenskunst.
Ah, okay.
Er lässt sich von niemandem einspannen oder kontrollieren. Die Prophezeiung besagt also, dass Ismael und seine Nachkommen außerhalb der etablierten gesellschaftlichen Strukturen leben werden.
Okay, das macht Sinn.
Es heißt auch, seine Hand wird gegen jeden sein. Das spiegelt diese raue, konfliktgeladene Realität des nomadischen Lebens wider. Die Feindseligkeit, die drinnen im Zelt zwischen Sarah und Hagar gesät wurde, die wird sich auf geopolitischer Ebene zwischen ihren Nachkommen fortsetzen.
Eine bittere Konsequenz.
Ja. Ismael wird zu einer massiven Nation heranwachsen, er wird überleben und stark sein, aber diese Spannungen bleiben ein fester Bestandteil der Geschichte.
Was mich an dieser Szene am meisten fasziniert hat, ist Hagars direkte Reaktion darauf. Sie, die ausländische Sklavin, tut etwas, das man eigentlich nur von den ganz großen Propheten erwarten würde. Sie verleiht Gott einen Namen. Sie nennt ihn El-Roi.
Genau, El-Roi. Das bedeutet, der Gott, der mich sieht.
Wunderschön eigentlich.
Ja. Hagar nimmt diesen generischen, semitischen Begriff für Gott, also El, und verknüpft ihn mit ihrer intimsten, schmerzhaftesten Erfahrung. Sie begreift da in der Wüste, dass Gott kein abstraktes Konzept ist. Kein Wesen, das nur über Verträge und Blutlinien wacht,
sondern
er ist eine Instanz, die hinunterblickt und den Schmerz des Einzelnen wahrnimmt, selbst wenn dieser Mensch gesellschaftlich betrachtet völlig unsichtbar ist.
Wahnsinn. Der Brunnen dort heißt von da an Ber Lachairoi, also der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und Hagar kehrt danach tatsächlich zurück in diese unfassbar schwierige Situation bei Abraham und Sarah.
Richtig, und Ishmael wird geboren.
Genau. Und dann passiert etwas, das mich beim Lesen wirklich wahnsinnig gemacht hat. Die Quelle macht einen harten erzählerischen Schnitt. 13 Jahre Stille. Kein Update, keine himmlische Erscheinung, einfach nix.
Und diese 13 Jahre der Stille sind psychologisch enorm wichtig. Abraham ist jetzt 99 Jahre alt. Ismael wächst heran, wird zu einem Teenager.
Ja.
Und jeden Tag sieht Abraham diesen Sohn und muss sich doch zwangsläufig fragen, ist das nun die Erfüllung? Oder war mein Eingreifen vor 13 Jahren der Fehler, der Gott zum Schweigen gebracht hat?
Puff, das ist hart.
Es ist eine Phase der extremen Ungewissheit, in der Abraham mit den Konsequenzen seiner eigenen Ungeduld leben muss.
Ja, bis dieses Schweigen dann plötzlich bricht, in Kapitel 17. Gott erscheint dem mittlerweile 99-jährigen Abraham und stellt sich mit einem neuen Namen vor, El Shaddai, Gott der Allmächtige. Und er hat eine glasklare Aufforderung im Gepäck. Er sagt, wandle vor mir und sei untadelig.
Ja, ein starker Moment.
Aber ganz ehrlich, als ich das Wort untadelig gelesen habe, bin ich sofort gestolpert.
Warum?
Wie soll Abraham untadelig sein? Wir haben doch gerade gesehen, wie er seine Frau in Ägypten als seine Schwester ausgegeben hat, um seine eigene Haut zu retten. Und wie er Hagar in die Wüste verstoßen ließ. Wenn Untadeligkeit bedeutet, ein moralisch perfektes Leben ohne Fehler zu führen, dann ist er doch krachend gescheitert.
Und genau da liegt das große Missverständnis unserer modernen Übersetzung.
Okay.
Das hebräische Wort, das hier verwendet wird, ist Tamim. Und das bedeutet nicht moralische Makellosigkeit oder eine fehlerfreie Akte. In der antiken Denkweise beschreibt Tamim vielmehr Ganzheit, eine ungeteilte Hingabe und Integrität.
Ah, verstehe.
Es ist die Aufforderung, das ständige Taktieren und Kontrollieren aufzugeben. Wie bei Henoch oder Noah geht es um eine Lebensweise, die auf Vertrauen basiert. Gott sagt im Grunde, hör auf, deine eigenen Schlupflöcher zu suchen. Richte dein Leben ganz auf mich aus und vertraue.
Es geht also nicht darum, sich diesen Bund durch absolute Perfektion zu verdienen.
Nein, überhaupt nicht. Es geht darum, in einer Haltung des tiefen Vertrauens in Gottes Gnade zu leben, auch wenn man immer wieder strauchelt.
Es ist also eher wie ein Navigieren mit ständigem Rerouting, solange das Ziel klar bleibt, anstatt niemals falsch abzubiegen.
Sehr schönes Bild, ja.
Und passend zu diesem Neustart ändert Gott dann die Namen der beiden Hauptakteure. Aus Abram wird Abraham, aus Sarai wird Sarah.
Und ein Namenswechsel in dieser Kultur markiert wirklich eine komplette Neuausrichtung der Identität. Abram bedeutete ursprünglich erhabener Vater. Sein neuer Name, Abraham, bedeutet Vater vieler Nationen.
Und bei Sarah?
Kann aus ihr hervorgehen werden. Wenn wir das literarisch analysieren, ist dies der absolute Gegenentwurf zur Geschichte vom Turmbau zu Babel einige Kapitel zuvor.
Warte, wieso Babel?
In Babel sagten die Menschen, lasst uns selbst einen Namen machen. Sie wollten sich Identität durch eigene Leistung und Hybris erzwingen. Abraham und Sarah hingegen empfangen ihre Bedeutung völlig passiv. Sie bekommen ihre Identität in Demut als reines Geschenk von Gott verliehen.
Ah, okay. Wir haben also eine neue Begegnung, neue Identitäten und das alte Versprechen von Nachkommen und Land wird erneuert. Quasi als ewiger Besitz. Und dann fordert Gott das offizielle Siegel für diesen Bund, die Beschneidung.
Genau.
Lass uns mal über die physische Realität dieses Rituals sprechen. Wenn ein ewiger, unsichtbarer Schöpfer Gott einen Vertrag mit der Menschheit macht, warum in aller Welt wählt er ein so intimes, blutiges und schmerzhaftes Zeichen? Warum nicht ein harmloses Ritual, eine spezielle Kopfbedeckung oder ein architektonisches Monument?
Die Wahl dieses Zeichens ist theologisch und physisch hochgradig präzise. Den absoluten Kern von Gottes Versprechen bildet ja der Same, also die Nachkommenschaft, die aus einem toten Mutterleib, nämlich dem der 90-jährigen Sarah, hervorgehen soll.
Ja.
Es ist daher zutiefst konsequent und radikal passend, dass das unauslöschliche Siegel dieses Bundes genau an dem Organ platziert wird, durch welches diese Verheißung physisch realisiert wird. Jedes Mal, wenn ein Nachkomme gezeugt wird, trägt der Körper die sichtbare Erinnerung daran, dass dieses Leben nicht einfach ein normaler biologischer Prozess ist, sondern auf dem Eingreifen Gottes beruht.
Es leuchtet ein. Es verknüpft das Versprechen direkt mit der Biologie auf der Ebene des Körpers. Aber war diese Praxis nicht schon bei anderen Völkern in der Region verbreitet?
Durchaus. Archäologisch und historisch wissen wir, dass Nachbarvölker wie die Ägypter die Beschneidung ebenfalls praktizierten.
Aha.
Dort fungierte sie jedoch in der Regel als ein Pubertätsritus, also ein Übergang ins heiratsfähige Alter, oder sie wurde der Priesterkaste aus hygienischen Gründen verordnet.
Okay. Und bei Abraham?
Die Revolution hier besteht darin, dass ein bekanntes kulturelles Ritual völlig neu definiert wird. Es wird von Neugeborenen verlangt, also völlig unabhängig vom Eintritt in das Erwachsenenalter. Es wird zum exklusiven, permanenten Zeichen der Zugehörigkeit zu diesem spezifischen Bund. Es markiert die völlige Abhängigkeit von Gott.
Nachdem Gott also diesen massiven, schmerzhaften Vertrauensbeweis gefordert hat, wird er noch konkreter. Er blickt auf den 99-jährigen Abraham und sagt, im nächsten Jahr um diese Zeit wird Sarah dir einen Sohn gebären. Und Abrahams Reaktion darauf, ganz ehrlich, die ist einfach pures Gold für jeden, der schon mal an der Realität verzweifelt ist.
Oh ja, Abraham fällt auf sein Gesicht und lacht.
Er fällt wortwörtlich lachend zu Boden. Ich finde es toll, wie erfrischend ehrlich diese Quelle ist. Dieser ehrwürdige Patriarch rechnet im Kopf kurz nach. Ich bin 100, meine Frau ist 90. Das ist biologisch so absurd, dass es nur noch komisch ist.
Ja, absolut. Und in diesem Lachen bietet er Gott direkt einen Kompromiss an. Er sagt quasi, ach, lass doch einfach Ismael unter deinem Segen leben. Das ist doch schon gut genug. Er klammert sich an das, was schon da ist. Plan B hat sich doch bewährt. Lass uns doch einfach das nehmen.
Das wirft eine wichtige Frage auf, nämlich wie Gott mit diesem Zweifeln umgeht. Und dieses Lachen offenbart ja die tiefe Kluft zwischen menschlicher Logik und göttlicher Verheißung. Das Erstaunliche ist, wie geduldig und souverän Gott auf diesen Zweifel reagiert.
Er wird nicht wütend, nein. Es gibt keinen Blitzschlag, keine Strafe für den mangelnden Glauben. Gott geht sogar sehr liebevoll auf Abrahams Sorge um Ismael ein. Er versichert ihm, ich werde auch Ismael versorgen und segnen. Ich werde ihn zum Stammvater von 12 Fürsten machen.
Okay, das ist großzügig.
Ja, Gott verwirft Ismael nicht. Aber er stellt unmissverständlich klar, der eigentliche Träger des Bundes wird der Sohn sein, den Sarah gebärt. Und sein Name soll Isaak sein.
Und Isaak bedeutet übersetzt?
Er lacht.
Ganz genau.
Das ist das ultimative Wortspiel. Gott verewigt diesen Moment des anfänglichen Zögerns und des Zweifels. Jedes Mal, wenn Sarah und Abraham ihren Sohn rufen werden, erinnern sie sich an ihr eigenes ungläubiges Lachen. Aber gleichzeitig prophezeit dieser Name ja auch diese unbändige, grenzenlose Freude, die dieses Wunderkind in das Leben dieses alten Paares bringen wird. Richtig. Es demonstriert, dass Gott den menschlichen Zweifel nicht nur erträgt, sondern ihn in die Architektur seiner Geschichte einbaut. Die menschliche Schwäche verhindert nicht den göttlichen Plan.
Wenn wir das alles mal zusammenfassen, die Ungeduld, die Abkürzungen, die toxischen Machtspiele, das Schweigen und das ungläubige Lachen, dann sehen wir uns eigentlich selbst im Spiegel.
Das stimmt.
Wir wollen auch immer schnelle Lösungen, wir wollen die Kontrolle behalten. Und wenn wir versuchen, Dinge zu erzwingen, verletzen wir oft die Menschen um uns herum, genau wie Hagar verletzt wurde und im Chaos landete. Aber diese Texte zeigen uns, selbst wenn wir in der Wüste unserer eigenen schlechten Entscheidungen sitzen, gibt es einen Gott, der genau dann hinsieht. Elroi.
Ja, auch wenn wir ganz am Rand stehen.
Genau. Und Integrität, also dieses Untadeligsein, das erfordert eben keine fehlerfreie Perfektion, sondern das ständige Zurückkehren ins Vertrauen. Selbst wenn die Versprechen völlig absurd, also förmlich zum Lachen erscheinen.
Das ist wirklich der Kern der Kapitel 16 und 17. Es ist die ständige Spannung zwischen dem menschlichen Instinkt, die Dinge selbst zu regeln, und der göttlichen Einladung loszulassen.
Und bevor wir unseren Deep Dive für heute beenden, habe ich noch einen letzten provokanten Gedanken für dich, den du in den Tag mitnehmen kannst.
Lass hören.
Wir haben heute viel darüber gesprochen, dass die Beschneidung das absolut exklusive Markenzeichen für Abrahams spezielle Bundeslinie war. Ein Zeichen, das scheinbar klar definierte, wer drinnen ist und wer draußen. Aber achte mal auf das Ende der Quellen.
Mhm.
Am allerletzten Tag dieses 17. Kapitels lässt Abraham nicht nur sich selbst beschneiden, er beschneidet auch den 13-jährigen Ismael, den Sohn der Magd, und absolut jeden Mann in seinem riesigen Haushalt.
Ja, egal ob dort geboren oder als Fremder gekauft, ausnahmslos jeden.
Das heißt, das ultimative Zeichen exklusiver Erwählung wurde an Tag 1 auf eine völlig durchmischte Gruppe von Außenseitern und Dienern angewendet, die alle unter den Regenschirm des Bundes geholt wurden. Was sagt uns das eigentlich darüber, wer wirklich dazugehört, wenn wir heute über starre Grenzen von wir und die anderen nachdenken?
Ein faszinierendes Paradox.
Absolut. Und ein Paradox, das es definitiv wert ist, weitergedacht zu werden. Das war's für heute. Bis zum nächsten Deep Dive.